Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Ja, und wir haben nur noch 3 Spiele und dann ist die NFL-Saison schon vorbei. Das heißt, die Division Round ist vorbei, sie liegt hinter uns und die NFC bzw. NFC Championship Games, sie stehen kurz vor der Tür und damit wollen wir uns beschäftigen, wollen den Blick auf die aktuellen Duelle dann werfen bzw. natürlich mit den Ergebnissen vom Wochenende beschäftigen. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern heute einen geschätzten Experten bei mir, das liebe Stefan Reich. Hallo Stefan.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Ja, Stefan, wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze mal in Conference aufteilen. Also wir fangen mit der AFC an und schauen uns dort die beiden Begegnungen an. Lass uns mit dem Samstagspiel anfangen und dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens. Und ja, das Spiel, wo die Kicker die Schlagzeilen dominiert haben. Justin Tucker, vorher 11 von 11 bei 50 Yard Field Goal gewesen. Diesmal keinen einzigen verwandeln können. Das waren aber auch, Stefan, schwierige Bedingungen, die dort vorgeherrscht haben.
Auf jeden Fall, also wenn man sich das Spiel angeschaut hat und auch dann bei diesen Field Goals hat man gemerkt, wie wahnsinnig der Wind geht, weil auch der Goalpost im Endeffekt wahnsinnig gewackelt hat. Und da ist natürlich dann auch für eine Legende wie Justin Tucker wahnsinnig schwer, die Field Goals zu treffen. Hat gleich 2 nicht gemacht, soweit ich weiß. Und ja, einen, glaube ich, hat er dann doch verwandelt.
Genau.
Und ja, macht es natürlich dann, sage ich mal, am Scoreboard für die Ravens nochmal arger. Im Endeffekt nur 3 Punkte gescored. Und das ist viel zu wenig. Muss man natürlich aber auf der anderen Seite auch der Bills Defense Credit geben, dass sie Lamar Jackson eigentlich wirklich unter Kontrolle hatte und das Running Game an sich auch.
Ja, genau, das sollten wir auf jeden Fall erwähnt haben, dass sie das ja wirklich, wirklich gut gemacht haben. Jetzt gibt es natürlich schon wieder die Ersten, die sagen, ja, typisch Lamar Jackson, er hat es in den Playoffs mal wieder nicht geschafft. Finde ich vielleicht ein bisschen zu einfach, Stefan, denn klar, die Bills Defense hat es gut gemacht und nicht zu vergessen auch dieser Touchdown-Return. Aber es war insgesamt eigentlich ein Duell, was von beiden Defenses geprägt wurde. Also gerade der Halbzeitstand 3-3 sprach wirklich dafür, dass es enorm defensiv geprägt worden war und dass, obwohl ja die Bills Defense jetzt nicht unbedingt, ja, sagen wir mal so, die beste jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewesen ist, sondern durchaus auch Schwächen gezeigt hatte.
Genau, also die Bills Defense über die letzten Woche hat nicht immer geglänzt, die Offense dafür umso mehr und in der ersten Hälfte hat sich das auch in der Offense der Bills nicht wirklich gezeigt. Josh Allen hatte meiner Meinung nach wirklich paar, vor allem tiefe Pässe, die weit von jedem Receiver entfernt waren und somit hatte man da wirklich auch auf Ravens Seite die Chance, wirklich Punkte zu erzielen oder man hätte mehr daraus machen müssen, wenn man diese Offense der Bills, die ja eine der besten der Liga ist, diese dann eben zu stoppen, dass man eben dann selbst aufs Scoreboard kommt. Hat man aber nicht geschafft, weil, ja, wie ich schon mal gesagt habe, die Bills Defense wirklich den Run unter Kontrolle hatte oder wirklich gut Run defended hat gegen die Ravens. Und ja, Lamar Jackson im Endeffekt leider durch die Luft und vor allem bei tiefen Pässen wirklich keine Gefahr ist, immer noch keine Gefahr ist in der NFL. Und da gleich wird auch der Hauptaugenpunkt in der Offseason bei den Ravens dann sein, dass man zusätzliche Waffen holt, vor allem im Receiving Game auf Wide Receiver. Marquise Hollywood Brown wird für mich kein Number One Receiver sein in der Liga oder für die Ravens. Aber auch das Play-Design interessanter zu gestalten, weil das auch oft wirklich zu einfach war und das dann auch eine Bills-Defense wirklich gut hinbekommen hat.
Genau, das denke ich auch. Also da müssen die Ravens auf jeden Fall ran. Natürlich für sie besonders bitter gewesen, dass Lamar Jackson dann nach dem Spiel raus musste oder dann nicht mehr mit eingreifen konnte in den letzten Phasen und musste dann Tyler Huntley rein. Und das ist natürlich dann schon nochmal ein Rückschlag gewesen. Aber wie gesagt, es wirkte trotzdem nicht so, als ob die irgendwie jetzt so eine Aufholjagd starten konnte, weil, wie gesagt, das Running Game nicht funktioniert und auch das Passing Game, das war jetzt nicht sonderlich gut. Wenn wir mal gucken, Lamar Jackson 14 von 24, 162 Yards, Eine Interception lag mit Sicherheit nicht nur an ihm. Trotzdem natürlich die Kritik an ihm, wir kennen sie, wenn es ein Playoff ist, ist natürlich entsprechend groß. Was machen wir mit dem Spiel? Ist es so ein Outbreaker? Weil man muss ja auch schon sagen, die Ravens sind das beste Laufteam der Regular Season gewesen, das schlechteste Passing-Team. Also irgendwie muss da ja was anders werden, weil meine kleinen Playoffs bist du drin, aber wie der weit gekommen bist du auch diesmal nicht.
Ja, und es war eigentlich letztes Jahr im Spiel gegen die Titans, glaube ich, war es auch das Problem, dass Lamar Jackson als Passer dann wirklich nicht funktioniert hat und man sich wieder auf das Laufspiel verlassen hat. Also über die Regular Season geht das einigermaßen, sagen wir mal. Sie haben ja genug Spiele gewonnen, um in die Playoffs zu kommen. Aber man ist ja jetzt auch insgesamt kein Team, das wirklich jedes Spiel dominiert hat. Und im Endeffekt ist diese Offense zu eindimensional und setzt halt wirklich sehr, sehr viel auf den Lauf, was natürlich mit Lamar Jackson eine gute Möglichkeit ist. Man hat auch mit J.K. Dobbins, Gus Edwards, Mark Ingram auch gute Running Backs, die das unterstützen und die einen da auch wirklich ja, zu ansehnlichen Laufspielzügen führen. Aber wie gesagt, im Passing Game geht halt ein Großteil über Mark Andrews und sonst ist da wirklich halt kaum Substanz dahinter. Also Willie Snead und Hollywood Brown. Es sind halt jetzt nicht die Top-Waffen, die man braucht, um vielleicht auch so einen ja, Lamar Jackson, der im Passing-Game struggelt, gelegentlich dann wirklich zu unterstützen. Und ja, daraus muss man halt wirklich machen, dass eben die Offense, ja, sag ich mal, einfach nicht so eindimensional ist. Nächstes Jahr vielleicht den Draft sich mit einem Wide Receiver beschäftigen, vielleicht auch hochpicken in einem Wide Receiver. Und ebenfalls die Schemes im Passing Game besser anzupassen, damit man da unberechenbarer ist. Also die Bills haben es gezeigt, sie sind ja wirklich mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten in der Box gestanden und hatten wirklich keine Angst davor, dass irgendwie Lamar Jackson sie da über tiefe Pässe auseinandernehmen könnte. Das war für die eigentlich, da gab es die Möglichkeit nicht, dass Lamar Jackson es schaffen könnte. Und das macht es natürlich für Defenses, die gegen Lamar Jackson spielen und gegen die Ravens spielen, besser gesagt, doch einfacher wahrscheinlich, das ganze Spiel ja, ein bisschen schon vorzubereiten und dann auch zu gestalten.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Und das ist auch Des Bryant, den man sich ja geholt hat und den man so ein bisschen so als X-Faktor gesehen hat, bisher auch eigentlich so gar kein Thema gewesen. Jetzt gegen die Bills nur ein einziges Mal überhaupt einen Ball in seine Richtung geworfen. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Da fehlt wirklich so dieser Nummer 1, Nummer X-Receiver-Guy, der einfach, ja, einfach dem Team fehlt. Ich meine, wir müssen nur zu den Bills gucken und da sehen wir schon, was es einen großen Unterschied gemacht. Du hast dir Stefon Diggs in der Offseason geholt. Ja, das war es. Gestern dein bester Mann gewesen. 8 Receptions, 106 Yards, 11 bei 11 Targets. Also genau das gewesen und auch entsprechend eine gute, ja, Unterstützung auch gewesen für Josh Allen, der ebenfalls eine große Schritte in der Entwicklung gemacht hat. Also da kann man sich so ein bisschen auch was abgucken aus Ravens Sicht natürlich. Die Bills, müssen wir natürlich sagen, Stefan, die treffen jetzt, da kommen gleich auch auf die Kansas City Chiefs. Dabei, wo muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie mich vor allen Dingen offensiv in den beiden Spielen nicht überzeugen können. Auch wenn sie klar am Ende gewonnen haben, hatten sie eigentlich nur einen wirklich guten Drive und das war ein Touchdown-Drive. Der zweite kam ja über diesen langen Interception-Return-Touchdown. Also auch da ist Brian Daboll und seine entsprechenden Leute, Josh Allen, Stefon Diggs und so gefragt. Denn wenn du gegen die Chiefs bestehen willst, dann musst du entsprechend besser sein.
Du musst besser sein, aber man muss halt auch schon bedenken, dass sowohl die Colts Defense wie auch die Ravens Defense ja beide nicht schlecht sind. Ist, finde ich, für die Evaluierung des Ganzen auch ganz, ganz wichtig. Andererseits hat man wirklich gesehen, dass die Offense doch gut eingestellt ist. Josh Allen ist halt mittlerweile ein wahnsinnig guter Playmaker, der auch außerhalb der Pocket immer noch einen freien Mann findet im Endeffekt. Und aus wirklich auch oft ja, Szenen, wo man denkt, oh, es wird ein Negative Play für die Bills, werden dann doch noch positive Yards rausbekommt. Ja, man wird wahrscheinlich gegen die Chiefs auch wieder mit einem Chris Jones zu rechnen haben, der natürlich da auch für ein bisschen Trouble sorgen könnte in der O-Line der Bills, aber im Endeffekt sehe ich jetzt die Secondary zum Beispiel der Chiefs bei weitem nicht so stark wie der Ravens und könnte mir vorstellen, dass Josh Allen ein gutes Spiel hat. Man muss natürlich auch ein bisschen davon immer absehen, ja, wie sind denn die Witterungsverhältnisse? Ich denke, dass bei den manchen langen Pässen vielleicht auch ein bisschen der Wind schon den Einfluss hatte. Aber so mache ich mir jetzt ehrlich gesagt um die Offense der Bills kaum Sorgen und denke, dass die gut funktionieren kann.
Ja, das denke ich auch. Ich bin, wie gesagt, dann sehr, sehr gespannt. Bills, Ravens, nochmal das Ergebnis für diejenigen, die es nicht bekommen haben. 17 zu 3 hieß es am Ende. Und ja, dann lass uns auf das Spiel der Chiefs kommen, wenn wir sowieso schon über die Chiefs sprechen. 22 zu 17 haben sie am Ende gegen die Cleveland Browns gewonnen. War ein gutes Spiel natürlich, Stefan. Vielleicht aus Chiefs Sicht ein bisschen zu knapp, weil man eigentlich ja offensiv irgendwie immer den Ball in Bewegung bekommen hat, aber Touchdown-mäßig nicht sich so hat absetzen können, sodass es dann hinten raus nochmal ein bisschen knapp wurde. Trotzdem, die Chiefs wirkten eigentlich die ganze Zeit über, als ob sie das Ding gewinnen könnten.
Genau, also Chiefs hatten eigentlich immer die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Man muss natürlich auch bedenken, dieser eine lange Pass von Chad Henne, der ja intercepted wurde, hatten sie eigentlich auch eine gute Möglichkeit, wenigstens in Scoring Range zu kommen. Und so hat man das Spiel eigentlich relativ gut die ganze Zeit über dominiert, meiner Meinung nach, bis ins dritte Quarter rein, wo sich eben dann Patrick Mahomes verletzt hat. Und dann eben aus dem Spiel genommen wurde, dass natürlich mit Chad Henne dann die Offense nicht ganz so stark sein wird, ist auch klar. Dass, sage ich mal, über den Lauf des Spiels dann auch Baker Mayfield und die beiden Running Backs, Nick Chubb und Kareem Hunt, dann für einige ja, gute Plays dann auch mal gut sind, sage ich mal, war auch eben klar. Im Endeffekt war es wahrscheinlich enger, wie viele erwartet haben, aber das liegt natürlich, wie schon gesagt, auch an der Verletzung von Patrick Mahomes. Und für die Chiefs ist halt im ja, Hinblick auf nächste Woche oder auf das nächste Wochenende ganz, ganz wichtig, dass Patrick Mahomes das Concussion Protocol sozusagen ja passiert, alles gut ist und spielen darf, weil sonst schaut es natürlich schon ganz anders aus mit Chad Henne.
Auf jeden Fall. Ich meine, er hatte das ein oder andere gute Play dabei. Also erinnern Sie an seinen Scramble dabei im 3. und 14
18,
müsste das
glaube ich,
gewesen
was.
sein oder 18.
18, ich
Auf jeden
weiß
Fall
noch.
sehr, sehr lang. Genau. Und da, wo er dann kurz an die bis er fast an die First Down Marke gekommen ist und dann mit diesem ja Fourth and Inches Call war es im Endeffekt, wo er einen Pass rausmacht auf Tyreek Hill, der ja freien Raum hat und das so den First Down machen erzielen kann und somit das Spiel beenden kann. Also da waren ein paar gute Dinger mit dabei, aber gerade du hast angesprochen, auch die Interception, die er dort geworfen hat, natürlich eine entsprechend schwieriger. Jetzt ist so natürlich, Patrick, Stefan, du hast ja gesagt, es ist die Frage, kann Mahomes spielen? Andy Reid hat gesagt, er hat alle Tests bestanden jetzt. Also stehen die Chancen dann gut oder müssen wir uns wirklich Gedanken machen? Weil ich meine, wenn wir uns, wir haben alle diese Szene im Auge und für mich sah da sowas von weg aus, auch wenn ich bis heute nicht weiß, wie das passiert ist. Aber ja, es ist die Frage, was denkst du, vielmehr die Frage, sollte er starten, nachdem wie er ausgesehen hat im Spiel?
Ja, das ist halt die Frage. Er hat wirklich nicht fit ausgeschaut. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn er, sag ich mal, das Concussion-Protokoll passiert, wenn das alles in Ordnung ist, dann wird er wohl auf jeden Fall spielen. Auf der anderen Seite, sollte er spielen, puh, es ist immer so die Sache. Natürlich bei, sag ich mal, NFL-Footballspielern, mit dem Spielen, die spielen ja oft wirklich durch Verletzungen durch, wo wir als Normalo uns gar nicht daran denken würden, dass wir überhaupt Sport betreiben, aber mit wahnsinnig viel Schmerzmitteln geht das dann schon. Aber ja, wenn er wirklich fit ist, er muss ja, habe ich vorhin noch gelesen, ja auch von einem neutralen Arzt untersucht werden, der also nicht in Verbindung zu den Chiefs steht. Das heißt, es wird auch noch eine dritte Partei hinzugezogen oder eine zweite Partei, die das Ganze bewerten muss und der ihn freigibt. Dann wird er auf jeden Fall spielen. Und ich glaube, dass natürlich in so einem wichtigen Spiel wie das AFC Championship Game ist, auch ja, Patrick Mahomes es sich nicht nehmen lassen würde zu spielen, sollte er wirklich, ja, sage ich mal, medizinisch, ja, geklärt sein, um das Spiel bestreiten zu können.
Das glaube ich auch. Ich meine, mal von dem Fakt, dass wenn er wirklich ja, davon stehen, davontragen sein, würde ich ihm natürlich immer sowas mal immer aufpassen, weil gerade der Kopf ist ja eigentlich das Wichtigste, was man hat, mit dem Herz zusammen. Also da sollte man schon natürlich auch aufpassen, aber wenn er wirklich von neutralen, unabhängigen Ärzten positiv, also gesagt hat, dass er spielen kann, dann wird er auch spielen. Also ich denke, da ist er so Competitor und Wettkämpfer, dass er unbedingt dieses Spiel spielen will, natürlich, weil er möchte natürlich möglichst den Titel verteidigen. Das ist ja das Ziel. Jetzt sind sie zum dritten Mal in Folge in dem AFC Championship Spiel. Das hat zuletzt 2004, 2002 bis 2004 im Team gelungen. Damals die Philadelphia Eagles. Trainer damals Andy Reid, wie auch heute mit den Chiefs, also spricht dafür, dass Andy Reid da wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet. Lass uns aber zu den Cleveland Browns kommen, Stefan. Ja, wie gesagt, sie waren irgendwie drin im Spiel, hatten ein bisschen Pech mit dabei. Was machst du aus ihrem Spiel? Verdiente Niederlage oder ja?
Ja, das ist wirklich schwierig. Also für die Browns war es im Endeffekt, glaube ich, dann doch eine gute Saison. Man hat ja mal wieder Erfolge gefeiert, was bei den Browns jetzt wirklich schon lang her ist. Man hat mit Kevin Stefanski wirklich einen tollen Head Coach gefunden, der auch, sag ich mal, Baker gezielt einsetzen kann. Der weiß, was Baker kann und was Baker nicht kann. Man hat mit Nick Chubb und Kareem Hunt wirklich ein gutes Running Back Duo, das sich sehr gut ergänzt und mit dem man auch was schaffen kann. Man hat eine Top O-Line. Da geht schon was zusammen. Also ich glaube, dass der O-Line Ausfall von Chadwick Wills, glaube ich, der nach dem ersten Spielzug sich schon verletzt hatte, dann doch sehr weh getan hat. Auf der anderen Seite hat man es nicht geschafft, Tyreek Hill zu covern, ihm aus dem Spiel zu nehmen. Und was mir bei den Browns immer ein bisschen fehlt, ist der Pass Rush, der bis auf natürlich Myles Garrett dann doch oft sehr mauers fällt und man es wirklich nicht oft genug schafft, den gegen den Quarterback den von der gegnerischen Mannschaft unter Druck zu setzen. Da hat man sicher noch Potenzial, vor allem in der Defense. Ich glaube, man kann auch mit Baker noch ein bisschen mehr machen. Hat eigentlich im College gezeigt, dass er auch, sag ich mal, für mehr vertikales Passing-Game gut ist, wie es bei den Browns eigentlich gespielt wird. Muss er natürlich auch bedenken, OBJ war die Saison oder kaum am Spielen durch seine Verletzung. Und ich glaube, dass mit den Browns auch nächstes Jahr wieder zu rechnen sein wird in der AFC. Sie sind für mich jetzt kein Top-Contender, es sind auch andere Mannschaften dabei. Jetzt müssen wir mal ein bisschen die Offseason und natürlich den Draft abwarten, aber ist wirklich mittlerweile ein sehr guter Grundstein, der da gelegt worden ist.
Ja, auf jeden Fall. Also der Grundstück ist auf jeden Fall da und du hast angesprochen, der Pass Rush ohne Myles Garrett, der ja auch sich verletzt hat und deswegen auch nicht dauerhaft auf dem Feld stehen konnte, das hat
Genau.
man auch angemerkt, da fehlt es dann einfach ein bisschen auch gerade Secondary da. Gut, natürlich den Speed der Chiefs aufzuhalten. Ich glaube, das kann fast kein Team in der Liga. Also das ist für alle Teams entsprechend schwierig. Aber da trotzdem Secondary kann man mit Sicherheit noch investieren. Lass uns vielleicht trotzdem noch über den Fumble reden. Kuri, bevor wir auf den Fumble kommen, erstmal, also für die, die es nicht gesehen haben, es gab ein gutes Play kurz vor Schluss, also kurz vor der Halbzeit, wo sie nah dran war. Rashard Higgins streckt sich Richtung Endzone, bekommt den Hit von Daniel Jefferson, wo man natürlich über Helmet reden kann, vielleicht sogar reden muss auf jeden Fall, nicht gecallt wurde. Der Ball geht in die Endzone und geht dann auf Bounce, sodass dann der Ballbesitz an die Chiefs übergeht. Das ist die Regel, wurde heiß diskutiert. Kurios an der ganzen Geschichte war, 1988, am genau denselben Tag, also am 17. Januar, ist den Browns genau dasselbe passiert. Auch damals haben sie mit 5 Punkten verloren. Also quasi Geschichte hat sich wiederholt nach ja, fast 40, nein, 31 Jahren. Also sehr kurios da natürlich trotzdem, Stefan, die Regel, man kann darüber diskutieren, aber die Frage ist dann immer, wie willst du es dann anders machen? Also das ist die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle. Wie willst du diese Regel dann ändern?
Ja, genau. Also die Regel ist hart. Also natürlich tut es sehr, sehr
Klar,
weh, wenn
auf jeden
man.
Fall, ja.
Also jeder Browns-Fan wird sich darüber ärgern. Also nicht nur über diesen Touchback, sondern auch diesen ja für mich doch klaren Helmet-to-Helmet-Hit von Daniel Sorensen. Aber wie du schon gesagt hast, also ich wüsste keine bessere Lösung für das Ganze. Was so ein bisschen die Sache ist, ich glaube, in der NFL wird im Gegensatz zum College, werden so welche Helmet-to-Helmet-Hits können nicht reviewed werden oder werden auch zum Beispiel von der Booth nicht initiiert zum Reviewen. Das wäre meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, um vielleicht auch ein bisschen so die Spielergesundheit zu stärken. Das hat natürlich jetzt mit diesen mit der Touchback-Regel an sich nichts zu tun, aber wäre meiner Meinung nach auch mal sinnvoll, das zu diskutieren. Aber so, ja, ist es natürlich für die Browns schon sehr, sehr bitter in diesem Moment. Aber natürlich auf der anderen Seite richtig entschieden worden von den Referees. Die halten sich natürlich auch nur an das Regelbuch und das sagt natürlich, Fumble in der Endzone ist gleich, wenn das sozusagen dann von der Defense aufgenommen wird, ein Touchback. Und ja, somit natürlich bitter, aber ja, was willst du machen im Endeffekt?
Ja, wirklich sehr bitter. Also ich fand es dann sehr spannend. Ich habe dann nochmal nach dem Spiel geschaut. Kevin Stefanski hat gesagt, dass er eigentlich seinen Spielern sagt, dass sie sowas nicht machen sollen. Also diesen langen Sprung Richtung Endzone, wo man versucht, die Pylone, diese Outside-Pylone da zu erwischen. Wie gesagt, hätte man auch aufgrund der Zeit, die noch da, ich glaube, es waren noch 1,5 Minuten zu spielen in der Halbzeit, hätte man nicht unbedingt machen müssen. Klar, dann heißt es natürlich, ja, was passiert, wenn sie es dann in 3 Versuchen nicht oder in 4 Versuchen nicht schaffen, in die Endzone zu kommen, das ist auch der Blöde. Ja, es ist halt so, als jetzt so entschieden, man kann es nicht rückgängig machen. Natürlich für die Browns, wie gesagt, sehr, sehr bitter gewesen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen der Hype ein bisschen zu Ende natürlich. Wie gesagt, trotzdem was die Saison nicht schmälern. Noch ein interessanter Fakt, denn scheinbar können Quarterbacks, die Nummer 1 gepickt werden, nach ihrem Playoff-Debütsieg nicht gewinnen. Also 8 Quarterbacks gab es bisher, die nach ihrem Debütsieg in den Playoffs direkt das anfangende Spiel oder das anfangende Spiel verloren haben. 6 davon haben es verloren, 2 haben es gewonnen. Die beiden, die es gewonnen haben, sind nach dem Super Bowl gewonnen und haben gekommen und haben den gewonnen. Also schon kurios, dass da das irgendwie da ja, entweder ausscheiden im zweiten Spiel oder Super Bowl Sieg da für den First Overall Pick Quarterback. Also schon eine sehr, sehr interessante Statistik dazu. Ja, Stefan, lass uns dann auf das Championship Game ein bisschen vorausgucken. Wir haben die Frage von Tobi Hofland bekommen. Kann oder wird die Bills Defense eine Gefahr für Patrick Mahomes werden? Wir hatten es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass die Bills Defense besser sich gezeigt hat. Ja, im Endeffekt, sie müssen halt den Speed haben, um halt einen Mecole Hardman, einen Tyreek Hill, aber auch einen Travis Kelce zu decken. Haben die Bills das? Können sie das schaffen?
Also man hat auf jeden Fall, sage ich mal, genug Qualität in der Secondary, um mithalten zu können. Ein Tre'Davious White, man hat einen Micah Hyde auf Safety, man hat einen Levi Wallace auf Cornerback. Also die Qualität ist da. Ob man aber es über das ganze Spiel schaffen wird, ist die andere Frage natürlich. Dafür sind einfach die Spieler zu gut. Dafür ist aber auch das Play Calling meiner Meinung nach zu gut, der Chiefs, dass er doch auch ja über die ganze Saison zeigt, was sie drauf haben und dass man da wirklich auch, ja, sag ich mal, für Mismatches sorgen kann. Und man darf natürlich nicht vergessen, man hat wohl den besten Tight End immer noch in der ganzen Liga mit Travis Kelce, der dann auch noch einspringt oder ja, sag ich mal, eine gewisse Workload oder eine gewisse Reception Load bekommt pro Spiel. Also wird's, denke ich mal. Wäre meine Prognose, sollte natürlich Patrick Mahomes spielen. Man muss das alles natürlich ein bisschen mit diesem Wenn-Satz oder diesem Konjunktiv sagen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es wirklich in einem Shootout enden wird, weil einfach beide Defenses vielleicht nicht mithalten können mit der offensiven Passing-Game-Feuerpower, die beide Teams besitzen.
Also so ein Shooter könnte ich mir auch, wie gesagt, gut vorstellen. Kurz noch zu Travis Kelce, der erste Tight End oder beziehungsweise der einzige Tight End neben Gronk, der mehr als 1500 Receiving Yards in einer gesamten Saison gesammelt hat. Gronk 2011, jetzt Travis Kelce entsprechend 10 Jahre später. Also schon wirklich eine starke, starke Saison von ihm dort. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie das Spiel ausgehen wird. Wenn man mal auch in die Historie guckt, die Bills sind zum ersten Mal seit 1993 im AFC Championship-Spiel. Und damals haben sie gegen die Chiefs gewonnen, mit einem gewissen Jim Kelly gegen Joe Montana damals. Also schon sehr, sehr zwei Quellen-Quarterbacks. Das wissen wir nicht, ob das in diesen beiden auch irgendwann werden. Vielleicht Mahomes ja, bei Allen muss man mit Sicherheit mal gucken. Ist aktuell auf jeden Fall dabei, zu einem richtig guten Quarterback zu werden, beziehungsweise er hat sich dazu schon entwickelt. Aber wie gesagt, für den Hall of Fame, da gehört immer noch entsprechend was dazu. Also es könnte wirklich ein sehr, sehr spannendes Ding werden. Was ist dein Gefühl? Jetzt mal angenommen, alle Spieler, also auch Patrick Mahomes und Bashaud Breeland, der ja auch im Concussion-Protokoll ist, sind fit. Wer gewinnt?
Puh, also ich würde mich natürlich irgendwie freuen, wenn es die Bills schaffen. Irgendwie sind da meine Sympathien ein bisschen größer für die Bills, vor allem nach dieser langen Durchstrecke. Aber ich glaube doch im Endeffekt, dass es die Chiefs werden. Ist irgendwie so ein bisschen Bauchgefühl. Ich glaube aber einfach, dass die Chiefs abgezockter sind, routinierter sind. Genau, deshalb würde ich mit den Chiefs gehen.
Ja, ich bin da auch ein bisschen bei dir. Also Chiefs sehe ich schon vorne. Nicht zu vergessen, auch dass sie auch im letzten Jahr getroffen haben. Da haben die Chiefs, glaube ich, relativ deutlich gewonnen in den Playoffs, wenn ich mich nicht erinnere, auch wenn die Bills dort geführt haben. Da bin ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich würde es den Bills auch gönnen, weil sie sich, wie gesagt, gut entwickelt haben. Josh Allen macht da wirklich eine gute Arbeit und auch Coaching-Staff, Sean McDermott, Brian Daboll, der ja schon eigentlich zu den Chargers geredet wurde, jetzt aber doch nicht unterschreiben wird, sondern erst nochmal bei den Bills bleiben wird. Da ist wirklich viel, viel Qualität vorhanden und ich freue mich auf ein spannendes Spiel. Ich denke, Stefan, du wirst es eh nicht so sein. Ich hoffe, unsere Hörer freuen sich auch auf so ein spannendes Ding und am Ende schauen wir mal, wer jubeln wird, wer dann in den Super Bowl fahren wird und wer dann auf die NFC-Konkurrenten treffen wird, denn darüber sprechen wir jetzt gleich. Die beiden Spiele, die es gegeben hat. Deswegen bleibt dann hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der Besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, nachdem wir uns mit dem AFC jetzt beschäftigt haben, kommen wir auf die NFC und wollen uns natürlich auch mit den dortigen Spielen beschäftigen. Lass uns mit dem Spiel anfangen, was zuerst stattgefunden hat. Stefan, das Spiel der Green Bay Packers gegen die Los Angeles Rams. Am Ende klarer Sieg der Packers mit 32 zu 18. Und ich muss sagen, ich war vor allen Dingen von der Packers Offense beeindruckt, die ja die Rams Defense wirklich zerlegt haben, wie ich es so nie erwartet hätte.
Also ich drehe den Spieß mal um und sage, ich war vor der Rams Defense eher enttäuscht und hätte mir viel mehr erwartet, dass sie doch ja Aaron Rodgers und die Offense allgemein vielleicht ein bisschen eindämmen können. Aber es war ja eigentlich kaum der Fall. Also am meisten haben sie sich noch ein bisschen selbst eingedämmt, die Packers mit diesem Eindrop von Lazard im dritten Quarter. Aber so lief es eigentlich ja sehr, sehr geschmeidig, sage ich mal, für die Packers. Dann waren aber auch dumme Strafen drin, wie dieser 15-Yard-Penalty gegen Aaron Donald, der dann wirklich zu einem First Down und, glaube ich, auch zum Touchdown im Endeffekt geführt hat. Also die Rams haben sich natürlich das Leben selbst schwer gemacht. Und wenn man das Spiel so vorhin ein bisschen betrachtet hat oder die Ausgangslage war eigentlich, dass die Defense der Rams natürlich einen guten Job machen muss, um ja, die Rams Offense auch sozusagen ein bisschen zu entlasten. Jared Goff war immer noch am Finger verletzt, also das hat sicher einen Einfluss drauf. Cooper Kupp war gar nicht dabei im Spiel, das tut natürlich auch weh. Und allgemein war ja die Rams Offense, sag ich mal, die ganze Saison über wirklich nicht die explosivste. Und dann hat man halt leider gar keine Hilfe bekommen durch die Defense. Und ja, wann war es im Endeffekt deutlich und verdient für die Packers?
Ja, ich meine, muss ich nur angucken. Also die Packers haben zum ersten Mal im dritten Viertel gepuntet. Also das spricht schon wirklich dafür aus, wie sie mit denen ein bisschen Katz und Maus gespielt haben mit der Defense. Also man hat ja gesehen, dass Aaron Donald nicht hundertprozentig fit war, nie die ganze Zeit auf dem Feld gestanden ist, war sowohl noch ein bisschen zu sehr angeschlagen von seiner Verletzung, die er sich dann letzte Woche zugezogen hat gegen die Seahawks bei einem Tackle. Das hat irgendwie so gar nicht funktioniert. Also ich finde, die Packers haben viel so mit kurzen, schnellen Pässen gespielt und da kamen die Rams irgendwie so gar nicht mit klar und haben ja quasi marschieren lassen und dann Punkte, Punkte, Punkte. Und da war wirklich, wirklich sehr, sehr überrascht, dass da Brandon Staley, der ja als sehr, sehr, sehr gutes Jahr hatte, eine Number One Scoring Defense dort erzielt hat oder hingestellt hat, an der Offense oder Defense, die vielleicht die beste der ganzen Saison gewesen ist und dass er da keine Adjustments hat finden können, um wirklich diese Packers-Offense zu unterbinden. Also da war ich wirklich sehr, sehr überrascht drauf und da bin ich auch dann gespannt. Er geht ja jetzt zu den Los Angeles Chargers als Head Coach, wie er sich da, also was er dann aus Schlüsse daraus zieht für seine eigene Defense, die er dann dort zusammenstellen kann, weil da muss er auf jeden Fall dran arbeiten.
Genau, also muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Ich finde, man hat es sehr gut gemerkt bei diesem gleich One-Yard-Touchdown-Pass von Rodgers auf Davante Adams, der in Motion war, wo sich ja dann Jalen Ramsey wirklich sehr, sehr laut bei seinen Mitspielern beschwert hat, dass anscheinend die Coverage absolut nicht so gelaufen ist, wie sie laufen hätte sollen. Also war man wahrscheinlich einfach, ich denke auch vielleicht ein bisschen überrascht, wie gut dann die Packers schaffen können. Man hatte auch Anfang des dritten Quarters hatte Aaron Jones diesen wahnsinnig langen Run. Diese Spielzüge tun weh und sollten eigentlich der Number One Scoring Defense, die sollte sowas vermeiden können. Ich glaube, die Rams haben ja über die ganze Saison 18,5 Punkte zugelassen. Die Packers haben das in zwei Quartern schon erzielt. Also war das wirklich viel zu viel, aber man merkt halt allgemein in der NFL, dass natürlich Defenses allgemein sehr volatil sind. Also sage ich mal, auch die Leistungsbreite sehr, sehr schwankend sein kann. Und diesmal war es leider für die Rams halt, sage ich mal, eine Ausschwankung nach unten. Kann mir aber vorstellen, dass die nächste Saison wieder sehr, sehr gut ist, weil einfach, sage ich mal, ja, und Aaron Donald und Jalen Ramsey, die werden nicht schlecht werden auf einmal, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber bei den Rams ist irgendwie auch so ein bisschen, man muss halt die Defense besser, die Offense besser einstellen und dort natürlich wieder gefährlicher werden. Kann mir aber auch vorstellen, dass natürlich mit einer gesunden Rams Offense da sicherlich auch wieder mehr möglich ist. Weil man muss natürlich sagen, unter den Umständen finde ich, hat Jared Goff doch sehr gut gespielt. Dafür, dass er sich an seinem Finger ja verletzt hat.
Genau, also ich glaube, ich vor 2 oder 3 Wochen war es, Daumen
Ja.
gebrochen hatte, operiert, dann letzte Woche ja schon reinspringen musste, da hat er das schon echt gut gemacht, weil ich jetzt, wie gesagt, mit den Umständen, die er halt hatte, hat er das Bestmöglichste drauf gemacht, dass du dann 3 Wochen nach deiner Daumenverletzung noch nicht so den Ball so werfen kannst, wie du das möchtest. Ich denke, das wissen alle, die mal sich einen Daumen gebrochen haben. Das geht einfach nicht von heute auf
Ja.
morgen. Also bei mir hat es auch. Ich habe auch einen Daumen gebrochen. Das hat auch irgendwie 4, 5 Wochen gedauert. Habe viel Daumencatchen gemacht, damit die Beweglichkeit im Daumen wieder herkommt. Deswegen, es dauert einfach seine Zeit, bis dann natürlich so eine, ja, so eine Heilung herkommt. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wobei mir natürlich aber auch was sagen muss, und das hat so ein bisschen schon auch für Aufsehen gesorgt, Stefan, nach dem Spiel und auch dann nochmal in der Postseason-Pressekonferenz hat John McVay so ein bisschen die Tür aufgemacht für den möglichen Quarterback-Battle. Also er hat nicht seinem Jared Goff das volle Vertrauen ausgestellt. Jetzt ist natürlich so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn abgeben, weil einfach das aufgrund des Cap-Spaces einfach nicht möglich ist, weil du dann so viel Dead Cap schlucken musst, das wird einfach keinen Sinn machen. Trotzdem natürlich fand ich das schon überraschend, dass er sich das, also dass er sich da so drum gescheut hat, ihm zu sagen, er wird definitiv nächstes Jahr unser Starter sein. Können wir dort einen Quarterback-Battle nächstes Jahr sehen in Los Angeles?
Puh, also ich finde die Rückschlüsse von Sean McVay irgendwie ein bisschen falsch. Auf die ganze Saison gesehen kann man schon sagen, dass Goff auch ein bisschen gestruggelt hat. Hat man aber, finde ich, auch in den Wochen, wo Andrew Whitworth gefehlt hat auf Tackle, doch noch etwas mehr gemerkt, dass schwierig war. Ich glaube, dass da wirklich fast die falschen Rückschlüsse gezogen werden. Klar, Goff ist kein, sag ich mal, kein Elite-Quarterback, also wirklich nicht. Aber er macht seine Sache gut. Er hat auch, finde ich, in den ersten Jahren unter McVay seine Sache noch besser gemacht. Da war aber irgendwie auch die ganze Offense meiner Meinung nach schematisch besser aufgestellt. Also war irgendwie da einfach gefährlich. Und man hatte, glaube ich, diesen wahnsinnigen Shootout, glaube ich, damals gegen die Kansas City Chiefs, wo wirklich
Oh
beide
ja.
Quarterbacks wahnsinnig gut waren, aber irgendwie, ja, kommt halt mittlerweile in der Offense auch sehr, sehr viel über Scheme. Sieht man immer mehr, dass mit wahnsinnig viel Play-Action gearbeitet wird, dass ja auch mit vielen Receivern in Motion gearbeitet wird und das natürlich auch vielen Quarterbacks das Quarterback-Play erleichtert. Also die Steigerung von Josh Allen wird sicherlich auch daran liegen, dass er einfach das Scheme besser kann und das Scheme einfach allgemein besser angepasst ist. Dazu hat er natürlich noch einen Stephon Diggs, muss man auch betrachten. Aber wenn man sich so ein bisschen, sag ich mal, Bandbreite in der NFL anschaut, hängt auch schon sehr, sehr viel auch bei der Offense natürlich auch vom Scheme ab. Und die Waffen sind da. Also ich finde, man hat eigentlich immer noch einen guten Receiver-Core mit natürlich Cooper Kupp, dann mit Robert Woods. Man hat wirklich zwei gute Tight Ends, Tyler Higbee und Gerald Everett. Und da sollte eigentlich meiner Meinung nach mehr drin sein. Also für mich sind eher die Rückschlüsse, die man aus dieser Saison ziehen muss. Ja, Defense war natürlich gut, aber vielleicht einfach ein bisschen auch leider dann in dem Moment, wo es drauf angekommen ist, nicht. Aber einfach offensiv, schematisch sich wieder besser einzustellen. Und da ist an erster Stelle natürlich schon McVay gefragt.
Ja, das sehe ich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht sogar darüber nachdenken sollte, noch mal so ein Deep Threat zu holen, weil das weder ist es weder Robert Woods noch
Ja.
Cooper Kupp eigentlich, sondern wirklich so jetzt Cooks-Ersatz hört sich jetzt blöd an, aber wirklich so jemanden hast, weißt du, den du One-on-One dorthin stellen kannst und der die Dinger darunter läuft. Also
Ja,
das
genau.
glaube ich, fehlt dir noch ein bisschen. Ich würde mir manchmal noch ein bisschen mehr Einbindung von den Tight Ends wünschen. Ich glaube, gegen die Seahawks war das fast gar nicht da. Jetzt gegen die Packers war es ein bisschen besser, aber ich denke, auch da kann man noch ein bisschen mehr machen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich denke, das könnte durchaus eine spannende Offseason bei den Rams werden, weil sie auch einige Free Agents haben, die sie verlängern müssen. Und dann mal schauen, ja, wie es dann für sie weitergeht. Ja, aber lass uns jetzt zu dem Duell der beiden alternden Quarterbacks oder bei den alten Quarterbacks kommen, den beiden Ü40ern, möchte ich es mal sagen. Die New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers, Drew Brees gegen Tom Brady. Am Ende gewinnen die Buccaneers mit 30 zu 20 und revanchieren damit so ein bisschen für die beiden Niederlagen, die sie in der Regular Season bekommen haben. Warst du überrascht, dass die Buccaneers das gewinnen könnte, beziehungsweise woran lag es? Waren es nur die Turnover, die sie dann einfach zu Punkten genutzt haben, oder gab es noch andere Sachen, wo du sagst, da waren die Buccaneers so gut, da mussten sie einfach gewinnen?
Naja, man muss also im wohl letzten Spiel, denke ich mal, für Drew Brees. Also die Zeichen waren ja schon Anfang der Saison auf Abschied und dass es jetzt so ein Abschied ist, ist sicher für die Saints-Fans sehr, sehr schade. Aber ja, mit Drew Brees ist einfach die Offense nicht mehr gefährlich genug. Man kann abschätzen, dass der Arm nicht mehr reicht, um eine Mannschaft tief schlagen zu können. Und das haben die Buccaneers gut genutzt. Man hat wirklich, ja, sage ich mal, den Raum gelassen, hat viel Man gespielt mit den Receivern. Man hat Michael Thomas aus Spiel genommen. Ich glaube, er hatte 4 Tage, jetzt kein einziger Ball hat er gefangen. Also ist da auch von der Buccaneers Defense natürlich viel gemacht worden oder viel Gutes gemacht worden, was natürlich auch spielentscheidend ist. Und die 3 Turnover, ich glaube, man ist bei allen 3 Turnovern, ist dann die Buccaneers Offense in schon der gegnerischen Hälfte gestartet. Das ist natürlich dann auch für die Offense und Tom Brady eine Erleichterung. Die erste Interception hat schon wehgetan. Dann natürlich dieser Fumble von Jared Cook noch mehr, meiner Meinung nach, weil da wirklich eigentlich ein guter Raumgewinn drin gewesen wäre. Und ja, der, sag ich mal, der explosivste Spielzug der ganzen Saints Offense war dieses Trickplay mit James Winston auf der Corin Smith. Aber sonst war das halt, ja, sag ich mal, viel, viel Bekanntes und Bewährtes bei den Saints. Und wenn das mal nicht so funktioniert oder sich eine Defense da wirklich drauf einstellt und auch das gut macht, dann ja, geht ein Spiel halt auch mal verloren für die Saints.
Ja, lass uns direkt bei den Saints bleiben. Natürlich die Frage, ob Drew Brees bleiben wird oder nicht, das ist die alles entscheidende Frage. Aber auch natürlich sonst, es wird eine spannende Offseason für die Saints, denn aktuell stehen sie mit minus 100 Millionen Dollar Dead, also über dem Salary Cap da in den Büchern. Das würde es auch durch den Retirement von Drew Brees würde es nicht entsprechend besser werden. Zudem sind sie das Team, in den letzten 4 Jahren haben sie 49 Siege in der Regular Season geholt und haben einen traurigen Rekord aufgestellt, denn sie sind das Team mit den meisten in diesem Zeitraum, die nicht den Super Bowl gewonnen haben in so einem 4-Jahres-Zeitraum. Also das spricht dafür, dass sie viele Siege gewinnen, aber im Endeffekt dieser entscheidende Sieg oder dieser entscheidende Schritt nicht fehlt, um in den Super Bowl zu kommen. Das waren natürlich auch teilweise Kleinigkeiten, dumme Calls und so weiter, das kann man jetzt gar nicht so festmachen. Trotzdem natürlich jetzt die Frage, Stefan, du hast jetzt, wie gesagt, du stehst viel oben drüber dem Cap Space, du musst jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, was tun als Saints, weil irgendwie das, was du machst, ist zwar gut für die Regular Season, aber in den Playoffs funktioniert halt nicht.
Ja, also für mich als Falcons-Fan freut es ja, dass es nicht funktioniert hat. Muss ich auch mal gestehen, also in der Früh, als ich mir das Spiel nachgeschaut habe, ich bin ehrlich gesagt nicht wach geblieben, um mir das Spiel so anzuschauen, sondern habe es heute in der Früh nachgeschaut. Habe ich dann auch mit einer gewissen Genugtuung verfolgt, dass es mal wieder nicht gereicht hat für die Saints. Aber man ist im Endeffekt all in gegangen, man hatte seine Möglichkeiten jetzt wirklich. 4 Jahre mindestens in Folge. 4 Jahre müssten es auf jeden Fall sein, glaube ich. Und ja, man ist ein bisschen so von den natürlich Refs verarscht worden. Man hat aber natürlich auch, sag ich mal, ja, so ein paar Plays gehabt, wie das Minneapolis Miracle, die natürlich gegen die Saints ausgegangen sind. Und man ist fest davon ausgegangen oder man hat fest damit gerechnet, dass es für einen Super Bowl Run reichen wird. Das hat nicht gereicht. Und jetzt steht man meiner Meinung nach fast schon vor einem Scherbenhaufen. Also, du hast schon gesagt, minus 100 Millionen Dead Cap. Man wird einige schaffen. Man hat, glaube ich, einige Spieler, auch Benchspieler, die wirklich viel Cap schlucken, die man entlassen kann, relativ günstig und mit denen man sich auch einiges an Cap einspart. Aber man verliert natürlich auch sein Quarterback, sein Franchise-Quarterback. Für mich wird James Winston die große Frage sein, wird er bleiben oder wird er sich ein anderes Team suchen? Und Taysom Hill, was wird mit ihm geschehen? Wird er dann ein Starting Quarterback werden? Wird er wirklich eine Offense eine ganze Saison tragen können? Also für die Saints schaut es meiner Meinung nach wirklich schlecht aus und kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht sogar nur über einen harten Rebuild gehen wird.
Könnte durchaus passieren. Also ich habe mich ja auch doch schon mal mit beschäftigt mit diesem Thema. Also man kann dort viel durch Umstrukturierung freikriegen, muss sich natürlich aber auch von dem einen oder anderen trennen, der ein bisschen viel Geld verdient. Also da gibt es da ein paar Leute, die man dort entlassen könnte. Und natürlich die Frage ist, wie gesagt, der Quarterback, denn ich denke, so gerne ich auch Taysom Hill geil finde als Allzweckwaffe, hat bewiesen, dass er nicht ein Starting Quarterback in der NFL sein kann. Und es heißt wohl, dass sie sich bemühen wollen, dass Jameis Winston bleiben kann. Ob er dann auch bleiben wird, ist natürlich die Frage. Hängt wahrscheinlich ein bisschen vielleicht auch damit ab, wie viel Geld er bekommt. Denn ich denke nicht, dass er sich wieder mit so einem Minimalvertrag, wie er ihn jetzt bekommen hat, zufrieden geben wird. Und damit wird es schon schwierig. Denn die Saints haben, wir haben es gerade erwähnt, nicht sonderlich viel Geld, um ihm viel zu geben. Deswegen ja, müsste man dann schauen, wie sie das irgendwie hinkriegen würden, um ihn dann überzeugen zu können. Aber man hat es ja in dem Wurf da gesehen, er hat auf jeden Fall die Armstärke und wäre dann vielleicht etwas, um diese Offense gleich nochmal ein anderes Element zu geben, als wie sie jetzt aktuell aufgrund ja, des alternden Drew Brees vielleicht haben. Deswegen auch da, wie bei den Rams, spannende Offseason, die dort auf jeden Fall davor steht, denn da stehen einige schwere Entscheidungen an. Die Buccaneers hingegen, sie können weitermachen. Ja, Tom Brady geht in sein 14. Conference Championship-Spiel. So viele wie kein anderer. Keiner hat mehr als 7. Übrigens, ich habe auch mal geschaut, es gibt nur einen einzigen Quarterback, der überhaupt mehr Siege hat als Tom Brady Starts in Conference Championship Games. Joe Montana mit 16 Siegen. Also das sagt alles über Tom Brady aus. Das ist einfach brutal. Trotzdem muss ich natürlich sagen, die Buccaneers, sie sahen im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen gegen die Saints komplett anders aus. Man merkt einfach, Stefan, es ist ein Team, es hat sich einfach zusammengefunden über die Saison und jetzt, ja, explodieren sie.
Also man hat vor allem in den ersten zwei Spielen gegen die Saints ja auch sehr viel Fehler gemacht und das hat man wirklich geschafft zu minimieren. Die Offense an sich hat mir nicht sonderlich gut gefallen. Also wirklich viel, ja, sage ich mal, Inside Zone Run mit Leonard Fournette, was wirklich nicht allzu gut funktioniert hat. Auch das Passing Game war nicht immer wahnsinnig gefährlich, aber dafür hat es halt eben die Defense sehr gut gemacht und im Endeffekt können wir uns auf ein spannendes NFC Championship Game freuen. Tom Brady hat heuer nochmal gezeigt, nachdem ja, sag ich mal, schon der eine oder andere Konzern auch da war, nach der letzten Saison mit den Patriots, ob er denn wirklich noch ein qualitativ hochwertiger Quarterback ist. Auf jeden Fall als Antwort. Und ja, hat sich natürlich auch für die Buccaneers gelohnt. Man ist auch, sag ich mal, mit Brady, mit Antonio Brown, man hat wirklich versucht, auch ja, ein bisschen All-In zu gehen. Und man ist mittlerweile nur noch ein Spiel davon entfernt, in den Super Bowl zu kommen. Also ja, alles nicht so schlecht ausgegangen für die Bucks.
Ja, auf jeden Fall. Also das sieht wirklich so aus und man merkt es einfach, wie die Pile passen miteinander zu rein. Die Defense ist jetzt auch ja auch wieder auf einem höheren Level, möchte ich mal sagen. Also sie haben ja wirklich auch gut Druck gemacht auf Drew Brees entsprechend. Also das gefällt mir besser. Devin White muss man auf jeden Fall erwähnen, wie er wieder gut gewesen ist. Also als Linebacker. Also das ist wirklich ein starkes Team mit viel Qualität natürlich vorne und sie treffen jetzt ja, auf Aaron Rodgers und die Green Bay Packers. Und wir erinnern uns, Stefan, das gab schon mal das Duell. Da war es ein relativ deutliches Spiel für die Tampa Bay Buccaneers. Die Frage, die uns ja Zubi Hofland stellt, die Packers O-Line hat sie ohne Bakhtiari massiv gesteigert. Gerade Jenkins und Linsley, kann der Druck wieder so hoch sein, also der Pass-Rush, der Druck auf Aaron Rodgers wieder so hoch sein wie in Woche 6, oder bekommt Aaron Rodgers mehr Zeit? Das ist wahrscheinlich die vielleicht wichtigste Frage in dem Spiel, ob die Packers oder das hinbekommt.
Ja, wird wohl Keys to Win Number One für die Green Bay Packers sein, Aaron Rodgers genug Zeit in der Pocket zu verschaffen. Die Defense hat wirklich gut gespielt, die O-Line, also auch gegen Aaron Donald, gegen Leonard Floyd, also der Pass Rush der Rams war jetzt auch nicht schlecht und man hat wirklich geschafft, den, ja, sag ich mal, einigermaßen zu eliminieren. Klar, Donald war, wie gesagt, auch angeschlagen oder sogar verletzt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Packers es besser machen werden wie in Week 6. Und kann mir auch vorstellen, dass natürlich auch die Green Bay Packers versuchen, durch verschiedene Schemes auch Aaron Rodgers zu entlasten und ihm mehr Zeit zu geben. Kann man sich natürlich besser vorbereiten, wie es vielleicht ein In-Game-Adjustment ja im Endeffekt ist.
Ja, auf jeden Fall. Thema natürlich, Tampa Bay ist warm, Florida ist es schön warm. Jetzt kommen sie nach Green Bay. Green Bay ist kalt, Schnee, also aktuell soll es minus 4 Grad Schnee sein. Die Frage von Tobi Hochland, wird sich das Wetter im Lambeau Field auf die Buccaneers auswirken? Mit Sicherheit ist das ein Einfluss, müssen wir natürlich mal gucken, wie viel Schnee dann auch da liegen wird. Und kommt natürlich dann auch ein bisschen aufs Laufspiel an. Da müssen wir sagen, Stefan, da haben beide Teams eigentlich mit Aaron Jones und AJ Dillon, wenn es sofern er fit ist, und Leonard Fournette, aber auch einem Shady McCoy, eigentlich gute Waffen und einen Ronald Jones. Also das könnte da wirklich, beide hatten auch die Möglichkeit, da mit ihrem Laufspiel durchaus die Knien vor Probleme zu stellen.
Also beide Mannschaften haben wirklich die Qualität da, um auch über das Running Game zu kommen. Sollte natürlich wirklich die Witterung so schlecht sein, würde ich schon sagen, Vorteile bei den Packers. Aaron Jones hat wirklich über die letzten Wochen gezeigt, dass er ein guter Running Back ist. AJ Dillon hat auch zum Ende der Saison gezeigt, warum er so früh gedraftet wurde, war ja ein Second-Round-Pick, soweit ich weiß, was doch relativ früh war, sage ich mal, laut Meinung vieler Draft-Experten und vieler Scouting-Experten. Und von Nett bin ich immer noch kein großer Fan davon. Ist für mich nie wirklich dem Hype gerecht geworden, mit dem er in die NFL gekommen ist. Ronald Jones ist, glaube ich, nicht zu 100% fit. Das ist auch der Grund, warum Leonard Fournette so viele Snaps gesehen hat. Mhm. Also da würde ich wirklich Vorteile bei den Packers sehen, aber abwarten. Also wir haben jetzt Montagabend, das Wetter kann sich natürlich immer noch ändern. Kalt wird es auf jeden Fall, also ich glaube, darauf können wir uns einstellen. Aber natürlich ist die große Frage, wie viel Schnee kommt Schnee? Und das wird natürlich, sage ich mal, auch das Playcalling in einer gewissen Weise natürlich verändern. Und sollte wirklich viel Schnee sein und sollten die Teams wirklich gezwungen werden, viel zu laufen, dann, wie gesagt, sehe ich doch den Vorteil bei den Packers.
Ja, das sehe ich auch, weil sie so ein bisschen mehr, sagen wir mal, ein bisschen mehr Qualität natürlich haben und auch mit Zach Taylor jemanden haben, der auch ein bisschen mehr Wert drauf legt. Beziehungsweise Matt LaFleur, so, Zach Taylor ist bei den Cincinnati Bengals total durcheinander geworden, genau. Jetzt bei dem McVay Coaching Tree jetzt in letzter Zeit. Da bin ich, weil wie gesagt, Matt LaFleur ist mehr so der das mehr ein bisschen forciert, sage ich es mal, so ein bisschen mehr Wert drauf legt. Also da wäre ich dann wirklich sehr, sehr gespannt, wie weit da Bruce Arians dann, ja, seine Lösung finden würde und natürlich wieder das Passing-Game aussehen würde. Ich meine, wir freuen uns alle auf das Duell Brady gegen Rodgers, zwei der All-Time-Greats. Für einige ist ja Rodgers besser als Brady, weil er hat besserer Wurf, also von dem Athletischen her so besser aussieht, aber Brady einfach der erfolgreiche ist. Ich bin da wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf und möchte natürlich von dir jetzt wissen, Stefan, wer gewinnt und warum? Oder wie hoch? Guck jetzt auch gerne sagen, wie hoch, mir ist das egal, also auf jeden Fall, wer gewinnt?
Also ich gehe mit den Packers. Ich hätte es vor der Saison nie geglaubt, dass die Packers wieder so gut sind. Aaron Rodgers hat mich auch wirklich positiv überrascht. Man kann den Receiving-Core, finde ich, echt gut kaschieren. Mhm. Vor allem, weil Devonta Adams halt wirklich heuer extrem stark ist. Ich glaube, dass ein Homefield-Advantage doch was ausmacht, vor allem bei diesen Wetterbedingungen. Man kann sie vielleicht auch im Training ein bisschen mehr drauf einstellen. Wie es vielleicht die Buccaneers haben, die wirklich wahrscheinlich noch im schönen, warmen Florida unten sind. Also, wenn ich würde vielleicht mit dem 30 zu 17 gehen für die Packers.
Relativ deutlich sogar.
Ja.
Okay, also ich denke, das wird schon knapper, einfach weil Tom Brady dabei ist und Tom Brady, gut, er kennt die Kälte, das heißt, er kann seinen Jungs ein bisschen sagen, wie das ungefähr ist. Natürlich muss man es immer selbst erleben, aber er hat da schon ein bisschen so ein Gefühl für. Deswegen, ich weiß nicht, also ich geh mit Tom Brady. Never bet against Tom Brady, heißt es ja so schön. Ich denke, dass die Bucks das Ding gewinnen können. Es wird aber knapp, glaube ich. Also ich denke, es wird vielleicht so ein Game-Winning-Field Goal oder sowas werden. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann Tom Brady, wenn er startet, ist dann der erste Quarter oder der einzige Quarterback nach John Unitas, der in drei verschiedenen Jahrzehnten in einem Conference-Championship-Spiel startet. Also brutal. Und mich würde es nicht wundern, wenn am Ende wieder ganz, ganz oben stehen wird, weil, wie gesagt, das Team sieht besser aus, Defense funktioniert, Offense funktioniert. Und ich habe ein bisschen weniger Bedenken als bei den Packers. Aber wie gesagt, das kann auch nur meine subjektive Wahrnehmung sein. Das war wirklich schon sehr beeindruckend, was die Packers da gezeigt haben gegen die Rams. Und dann werden wir sehen am Wochenende, wer dort gewinnen wird. Und natürlich gibt es uns nächste Woche wieder. Und dann beschauen wir natürlich auf die Spiele zurück und machen dann noch schon mal eine kleine Vorausschau auf den Super Bowl, der dann stattfinden wird in Tampa Bay. Das ist natürlich nochmal eine extra Motivation für die Buccaneers, das als erste Team zu schaffen, in einem heimischen Stadion im Super Bowl zu stehen. Das wäre natürlich schon außergewöhnlich. Und wer außer Tom Brady sollte es schaffen? Nein, kleiner Spaß. Das war es jetzt soweit von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Rezensionen da bei iTunes. Natürlich am liebsten 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Uns natürlich gerne in Kontakt treten, Fragen stellen über Twitter und Facebook. Jeden Tag habt ihr dort die Möglichkeit, oder jeden Montag die Möglichkeit, uns bis 21 Uhr so Fragen zu stellen. Und dann beantworten wir sie hier und er hatten, wie gesagt, einige Fragen mit dabei von Tobi Hofland, die wir entsprechend beantwortet haben und ja, hoffen natürlich, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr dann fleißig Football kommt und dann heißt es nächste Woche wieder hier Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.